Moin. Ihr Lieben, vor gut 4 Wochen stand ich schon mal hier und kurz als Zeugnis, ich hatte euch ja gebeten, betet bitte für meine Situation und das habt ihr getan. Ich hätte gern zwischendurch auch schon mal kurz berichtet, aber ich habe es dann doch vorgezogen, vorher doch nochmal einen Arzt zu besuchen, mir das so bestätigen zu lassen, um dann wirklich aus dem Vollen zu schöpfen. Was ich dann auch weiß. Also es war so, ich hatte dann eine Nachuntersuchung im Krankenhaus und das hat natürlich zur Folge gehabt, dass eventuell nochmal was gemacht werden muss. Aber bevor ich dann ging, betete Christiane mit mir. Das ist immer das Schöne, wenn du eine Frau hast, die dann auch mal zum Schluss für dich betet. Und sie betete, dass Gott mir doch den Helm des Heils geben möge für diesen Aufenthalt in der Klinik. Und vielleicht für die, die jetzt nicht wissen, was ist eigentlich der Helm des Heils? Es gibt zum Schluss des Epheserbriefes, wo ihr ja gerade mit beschäftigt seid, diese Aufforderung des Apostels, uns eine Waffenrüstung anzulegen. Das ist metallisch, das ist Heavy Metal, also das ist richtig, was da steht. Helm des Heils, Schwert und es gibt einen Brustpanzer und diese Dinge. Also das ist schon ein schweres Gerät. Aber das sind alles so Eigenschaften. Und der Helm des Heils ist so das, was Christiane dann so sah für mich. Und es war dann so einfach diese Freude an deinem Heil. Diese Freude an deinem Heil zu haben. Und es war mir dann klar, wenn du mit dem Heil in die Schlacht ziehst, dann scheppert das gewaltig da drauf und von außen. Und es ist nicht gemütlich. Der sitzt auch schief und was weiß ich. Aber er schützt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wer von euch trägt einen Helm? Fahrrad? Auf dem Bau? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wofür tragen wir den? Ja. Aber für nichts anderes als unseren Kopf. Ne? Also das ist ja klar, es dringt sehr viel auf dich ein, gerade wenn du in einem Krankenhaus bist und wenn du in anderen Situationen bist, es dringt viel auf uns ein. Ja, und dann schützt er dich. Und mir war so klar, als ich dann da so im Krankenhaus war in Schleswig, dass Gott mir zeigte, Burkhard, pass nicht nur auf, was gegen deinen Helm kommt, sondern pass auf, was unter deinen Helm kommt. Lass nicht zu, dass da unter den Helm etwas kommt, was da nicht hingehört. Und das sind oftmals diese Gedanken, die in deinem Herzen aufsteigen. Auch die, da gilt es ja auch aufzupassen. Da können wir auch drauf achten, was unter deinem Helm passiert. Solche Geschichten. Und unter den Helm schickte Gott mir dann so ein Wort. Das ist jetzt nicht auf Folie hier. Das lese ich einfach mal so, weil es so ein persönliches Wort an mich war, das mir sehr, sehr geholfen hat. Das habe ich unter den Helm gelassen. Und da blieb es dann auch so wirklich ganz dick drin. Nämlich aus Philipper 1, so ein Wort. Das hat mir sehr viel Mut gemacht und das Leben so aus verschiedenen Perspektiven, aus einer ganz anderen Perspektive mal auch zu betrachten. Es heißt hier, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Also hier kommt noch etwas durch von einer ganz anderen Tiefe. Im Blick auf unser Leben. Also eigentlich ist Sterben Gewinn, weil es viel, viel schöner ist. Wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, dann bedeutet das für mich Frucht der Arbeit und dann bin ich bedrängt. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Stell dir mal vor, was der hier sagt. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser, das Bleiben im Fleisch, aber ist nötiger. So, jetzt haben wir es. Es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, also hier im Leben zu bleiben. Um euretwillen und im Vertrauen hierauf weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde. Und genau das kam in mein Herz und nichts anderes ließ ich zu. Dass ich bleiben, bei euch allen sein werde, zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Und wie lautet unser Motto? Menschen fördern. Also im Prinzip habe ich für mich selbst auch mal so eine Bestätigung bekommen, dass es tatsächlich so ist. Ich bleibe, ich bin da und das kann ich wirklich sagen, die fanden da tatsächlich keinen Grund, nochmal einen weiteren Stent zu legen in den Herzkranzgefäßen, sondern da nur nochmal zwei Stellen mit so einem Ballönchen zu erweitern. Und zum Schluss sagte der Arzt, ja, sieht ja jetzt tippitoppi aus bei Ihnen. So, und das war so eine Freude, weißt du, weil ich so gemerkt habe, es hilft, wenn wir uns auf Gott verlassen. Es hilft, wenn wir auch nichts unter den Helm lassen, was da nicht reingehört. Du, ich kann dir sagen, wenn du in solchen Situationen bist, dann verstärkt sich dein Problem um ein Vielfaches, weil um dich herum so viel los ist. Lassen wir es also nicht rein. Gut, jetzt bin ich also beim Thema, zu eurer Förderung. Und dazu hoffe ich, dient meine Predigt heute. Zur Förderung unseres Gemeindelebens und unseres persönlichen Lebens. Komm, mach mit. Gemeindebau, komm, mach mit. Okay. Wir haben in der Bibel, im 2. Mose, in zwei Kapiteln, den Bericht über den Bau eines Heiligtums in der Wüste, diese Stiftshütte oder das Zelt der Begegnung. Das wurde gebaut und wir haben ein unterdrücktes Volk in Ägypten. Also wir haben das Volk Israel, das über 400 Jahre in Ägypten unterdrückt wurde, massiv und verarmte. Und es war also wirklich schwierig. Dann haben wir einen Mann, Mose, der war 40 Jahre Hirte in der Wüste Midians. So viel hatte der also schon auf der Uhr. Das ist eine lange Zeit. Und davon bin ich persönlich überzeugt, dieses Volk, nachdem Mose es nun herausrief aus Ägypten, hatte keine Ahnung, was sie in der Wüste erwarten würde. Davon bin ich überzeugt, sie hatten keine Ahnung, was erwartet uns da jetzt in der Wüste, geschweige denn, was erwartet uns danach. Was sie wussten, ist, dass wir hier einen Gott bekannt gemacht bekommen haben durch Mose, der heißt Yahweh. Ich bin, der ich bin. Also viel mehr Information hatten die nicht. Jetzt braucht es etwas in diese Lage hinein. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Es braucht etwas für eine Inspiration. Es braucht etwas, was dieses Volk, was Mose, was uns inspiriert. Inspiration heißt Einhauchung. In Spirit, Spirit, also eine Einhauchung. Dass Gott uns etwas zeigt, etwas sagt, das uns hilft. Wohin gehe ich? Eine Einhauchung. Also wenn Menschen hauchen, kommt der Stickstoff raus. Gepaart mit mehr oder weniger Mundgeruch, Knoblauch oder ähnliches. Gut, wir haben da eine Gemeinsamkeit gestern erlebt. Aber das sei mal dahingestellt. Also wenn Menschen aushauchen, ist der Stickstoff mit interessanten Gerüchen gepaart. Was ist denn, wenn Gott etwas aushaucht? Ich glaube, wenn Gott etwas aushaucht, würden wir das Sauerstoff nennen. Wir könnten auch sagen Leben. Also wenn er aushaucht, ist das Leben. Das ist der Unterschied zu uns. Mose ging nun auf den Berg Sinai und suchte dort eine Inspiration, eine Einhauchung. Er suchte etwas, was ihn inspiriert. Und die Frage, wohin gehe ich? Oft sage ich das so zu Gott, Gott, inspiriere mich. Gib mir eine Inspiration. Gib mir etwas, was mich inspiriert. Denn ich kann nur geben, was ich habe. Und wenn du das nicht tust, bleibt mir nur der Stickstoff dieser Welt. Wenn ich das nicht habe, wenn ich diese Einhauchung, diese Information von Gott nicht habe, bleibt mir nicht viel. Inspiriere mich, sonst wird die Predigt heute Morgen hier eine trockene Lesung. Das bleibt trocken. Inspiriere mich mit deinem Wort. Und so glaube ich, was du auch gesagt hast, Gemeindebau ist ein von Gott inspirierter Gedanke. Das ist nicht etwas, worauf wir gekommen sind. Gemeindebau ist eine von Gott inspirierte Idee. Von sich aus würden wir nie darauf kommen, dass wir hier zusammen das Salz der Welt sind. Nie. Wir würden nie darauf kommen, dass wir die Stadt auf dem Berg sind. Wir würden nicht darauf kommen, dass wir das Licht der Welt sind. Oder wie Bill Hybels es sagt, die Hoffnung der Welt. Also, wenn du das merkst, das inspiriert dich. Mose wurde gesagt, dass er alles nach dem tun soll, was ihm auf dem Berg gezeigt worden ist. Und das lese ich uns mal vor, 2. Mose 15, beziehungsweise 25, Vers 40. Und sieh zu, dass du alles nach dem Urbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Wenn wir Gemeinde bauen möchten, brauchen wir ein Vorbild, ein Urbild. Oder es heißt dort ein Muster bei Luther. Nach dem Muster oder Vorbild, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Hebräerbrief greift das nachher sogar nochmal auf und sagt, dass alles nach dem Muster geschehen sollte bei uns, das uns von Gott gegeben ist. Wäre es denn Mose sonst in den Sinn gekommen, in der Wüste ein mobiles Zelt zu bauen? Da würdest du doch selbst nie drauf kommen. Einen umzäunten Vorhof, ein Zelt mit zwei Kammern, ein Waschbecken, einen Altar, einen Räucheraltar, da kommst du doch nicht drauf. Dort vielleicht noch einen Tisch aufzubauen, wo 12 Brote draufpassen, einen Kasten zu bauen, eine Lade, da oben zwei Engel zu platzieren, all das würde uns doch nie in den Sinn kommen. Aber es war das Urbild, das Vorbild, das Gott dem Volk gezeigt hat, nach dem gehandelt werden sollte. Eine Inspiration von Gott übertrifft deine kühnsten Erwartungen, wenn du sie bekommst. Also öffnen wir uns dafür. Und ich sage immer, lass ruhig Gott mal Gott sein. Und lass mal zu, was an göttlichen Inspirationen so kommt in unser Leben. Wir spielen hier nicht Gemeinde, wie man eine Runde Uno spielt. Das ist so. Das ist was ganz Besonderes, was ganz Spannendes. Uno hat seine Regeln, hat sein Setting, aber Gemeinde ist nur möglich mit deiner Beteiligung. Das sind Menschen. Das ist nur möglich, wenn du aufschlägst und wenn du mitmachst. Also, wie denn sonst? Das ist die Inspiration. Wenn wir lesen es in Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Also dieses Urbild, dieses Vorbild, diese Inspiration vor Augen zu haben, es geht mir um das Reich Gottes. Das inspiriert mein Herz. Das inspiriert mein ganzes Sein. Und da bin ich überzeugt, dann fällt mir alles andere zu. Und Christiane und ich beten das ganz häufig zu Hause, immer wieder mal zu Hause. Herr, wir kümmern uns von ganzem Herzen um dein Reich. Und dann kümmerst du dich um unseren Kram. Das ist ein Deal. Da kümmerst du dich um uns. Und wir erleben das in zu verschiedenen Anlässen immer wieder, dass Gott sich um unseren Kram kümmert. Und das darfst du auch. Du darfst das, weil hier ein Vorbild, eine Inspiration vor deinen Augen ist. Das ist ein Leitbild, was wir hier lesen. Das ist ein richtiges Leitbild, nach dem du leben kannst. Zuerst das Reich Gottes. Zuerst ist ganz vorne, ganz vorne zuerst und alles andere fällt dir zu. Das ist ein Leitbild, das ist ein Lebensmotto. Dem darfst du dich anschließen. Es ist nicht immer einfach, das füge ich hinzu. Das Leben ist nicht leicht, das ist nicht immer einfach. Aber am Ende kriegst du die Kurve, ganz bestimmt. Gut, wir stellen fest, du fragst vielleicht Burkhard, das Alte Testament, wir haben doch das Neue. Ich glaube, das Alte Testament ist sowas wie ein Bilderbuch. Jemand sagte mal, das Alte Testament ist das Bilderbuch des Neuen Testaments. Fand ich ein schönes Bild. Das Bilderbuch des Neuen Testamentes. Wenn also dann der hohe Priester, damals Aaron, da in dieses Heiligtum hineinging, in dieses Zelt, es war ja ursprünglich nur ein Zelt. Wenn er da hineinging, dann geschah das unter Glockenklang. Also er hatte dann ja ganz viele Glöckchen da unten an seinem Saum und unter Farbenpracht. Dann ging er hinein in das Heiligtum. Edelsteine, hier so ein Schild, heilig dem Herrn. Also ich stelle mir das wahnsinnig interessant vor. Die Szene, wie das war, dann ging er rein, stellte sich vor den Räucheraltar Und hier haben wir schon ein Bild, Räucheraltar ist unser Gebet, unsere Anbetung. Das ist so ein Bild auf die Anbetung. Dann stellt er sich da so hin, er schaute nach links. Was sah er links? Den Leuchter. Und was sagte Jesus? Ich bin das Licht der Welt. Und dann schaute er nach rechts, da sah er diese 12 Schaubrote. Was sagte Jesus? Ich bin das Brot des Lebens. Also Christus war schon durch ihn und durch das, was er um sich herum hatte, voll repräsentiert. Im Allerheiligsten. Das sind Bilder auf heute. Im Folgenden sehen wir, was passiert, wenn Menschen sich inspirieren lassen. Von dem Gedanken mitzumachen beim Bau der Gemeinde. Auf heute übertragen. Du kannst das mal zu Hause nachlesen im 2. Mose 35 und 2. Mose 36. Das sind zwei Kapitel. Es war nämlich gar nicht so einfach. Es war ja gar nicht so leicht. Das war ja ein verarmtes Volk. Ich könnte darüber jetzt noch mehr sagen, aber das sparen wir uns. Wo das alles herkam, das Material, das hat ja eine Ursache, wo das alles herkam. Das waren ja nicht ihr Eigentum, das war ja das eigentlich das, was sie von den Ägyptern bekommen haben. Auch wieder etwas, was interessant ist für den Gemeindebau. Vieles kommt ja von außen, unser Wohlstand. Und den tragen wir ja nur hinein und geben ihn ja nur ab. Also es war dann der Aufruf, bitte gebt, was ihr habt. Und in diesen beiden Kapiteln wirst du 14 Mal das Wort Herz lesen. Also das Herz spielt hier eine ganz entscheidende Rolle, wenn wir Gemeinde bauen möchten. Spielt dein Herz, so wie es beschaffen ist, eine entscheidende Rolle. 14 Mal. Eine Inspiration Gottes berührt also unser Herz. Und wenn es das nicht berührt, wird es schwierig, wird es kalt, dann sind wir ein Kühlschrank oder sonst etwas. Aber wenn unser Herz inspiriert ist, passiert etwas ganz Besonderes. 14 Mal taten sie etwas, weil ihr Herz berührt wurde. Und in dem Moment, in dem du Gott erlaubst, dein Herz zu berühren, wird das sofort positive Auswirkungen auf die Küstenkirche haben. Sofort. Es braucht eine Erlaubnis, es braucht eine Freisetzung unseres Herzens. Wenn wir das verschließen, wenn wir da zumachen, passiert nichts. Wie wirkte es sich also aus? Wie entstand das Heiligtum inmitten einer Wüste? 2. Mose 35, Vers 5 haben wir hier. Nehmt aus eurem Besitz ein Hebopfer für den Herrn. Hebopfer ist ja das, was wir da jetzt auch so machen. Das ist im Prinzip ein Hebopfer. Ne? Also eine freiwillige Gabe. Jeder, dessen Herz willig ist, soll es herbeibringen, das Hebopfer für den Herrn. Was haben wir hier für einen Ausdruck? Dessen Herz willig ist. Das ist ein schöner. Und das Ganze, du denkst jetzt vielleicht, okay, wenn das 14 Mal in den beiden Kapiteln vorkommt, dann gibt es bestimmt ein williges Herz, dann gibt es noch ein bereites Herz, dann gibt es vielleicht noch ein trauriges Herz oder ein fröhliches Herz. Nein, es gibt, und das schicke ich jetzt schon voraus, nur zweimal eine Beschreibung für unser Herz. Das erste ist ein williges Herz und das steht da fünfmal. Fünfmal, dessen Herz willig war. Das ist eine sehr einfache Unterteilung. Gottes Inspiration berührte ihr Herz. Und jetzt wollten sie wissen, was war denn jetzt nötig für den Gemeindebau? Was ist nötig für den Bau des Heiligtums? Mose zählte das alles auf und dann gingen sie zurück in ihre Zelte und Häuser und schauten, was sie hatten und brachten herbei Holz, Planen, Stoffe, Metalle, Gold, Silber, Kupfer, Edelsteine, Öle, Gewürze und vieles andere mehr. Heute würden wir noch den Kuchen hinzufügen. Ja, Gemeindebau, komm, mach mit. Was kannst du mitbringen? Was hast du zu Hause? Was hast du in deinem Portfolio? Was bringst du mit? Ja, und da kannst du gucken. Und ich sage dir von vornherein, das ist keine Sache von traurigen und schweren Herzen. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ja, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Das ist keine Sache, in der du traurig und mit schwerem Herzen etwas tust, sondern mit einem willigen, getragen von einem willigen Herzen. Jetzt sagst du, Burkhard, bei mir geht das mehr so in Richtung, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Also, okay, das höre ich oft. Und so wie du einen Satz beendest, das bleibt ja meistens haften. Ne? Also, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Und dann bleibst du bei dem schwachen Fleisch hängen und sagst dir, also, okay, so ist das halt bei mir. Jetzt ist für mich aber die Frage, und da sage ich gleich, gemacht, Bruder, warum sagte Jesus das? Und wann sagte er das? Das sagte er im Garten Gethsemane. Und der Garten Gethsemane war abends und am nächsten Tag um 15 Uhr war Jesus am Kreuz. Also das gibt einen Zusammenhang. Und diesen Zusammenhang stellt Jesus ganz sicherlich auch her. Er sagte das nämlich zu den schlafenden Jüngern am Vorabend seines Sterbens am Kreuz. 15 Uhr danach geschah etwas. Und ich habe mich so gefragt, was nahm er denn da eigentlich mit ans Kreuz? Den willigen Geist? Den nahm er nicht mit ans Kreuz, sondern das schwache Fleisch. Also, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach und das schwache Fleisch hing am Kreuz. Das nahm er mit ans Kreuz. Also ich bin immer für einfache Dinge. Williger Geist plus schwaches Fleisch minus schwaches Fleisch. Was bleibt über? Was bleibt über? Dein williger Geist bleibt über. So, wir verstehen oft nicht oder haben unsere Probleme, uns bewusst zu machen, was war eigentlich am Kreuz? Da war doch nicht mein williger Geist. Sondern mein williges Herz, sondern mein schwaches Fleisch hing am Kreuz. Das nahm er mit ans Kreuz. Und das hat er besiegt. Und ich bin überzeugt, unterm Strich bleibt das willige Herz. Das bleibt. Was meinst du denn, warum wir hier 8000, über 8000 waren es, ne, bei der Erstlingsgabe, zusammengelegt haben? Es gab eine Inspiration. Es gab eine Ankündigung, was damit geschieht, was damit bezweckt ist, die Inspiration und es gab ein williges Herz. Das zusammen ergaben diese Summe bei unserer Erstlingsgabe. Und das ist ja nur ein einziger Fall von dem, wie es eigentlich immer geschieht bei Gott. Wir brauchen, oder ich brauche das, du auch, ein williges Herz. Du wurdest überzeugt von dieser Inspiration. In der Wüste kam jemand hin und hat Kupfer gebracht. Daraus hat dann jemand einen Altar gebaut und auf diesem Altar wurde ein Opfer hingelegt, ein Brandopfer. Und was geschah mit diesem Brandopfer? Was lesen wir? Nahmen die ein Streichholz oder nahmen die ein Feuerzeug, um das Opfer anzuzünden? Du, die standen da, das ganze Volk war versammelt. Die sprachen ein Gebet, die Herrlichkeit Gottes kam und Feuer fiel vom Himmel und fraß dieses Brandopfer vor ihren Augen. Ich meine, was macht das denn mit dem, der das Kupfer gebracht hat? Ich meine, das ist doch eine Sache, wo du eine Inspiration hast, wo du ein williges Herz hast und wo eine riesige Freude aufkommt, weil das, was du gebracht hast, was du beiträgst, was du hinbringst in die Gemeinde, was du mitbringst, Frucht bringt, und etwas Wunderschönes draus wird. Das Feuer Gottes fiel drauf. Also ich hätte mal gedacht, da wäre ich gern bei gewesen. Wie das geschehen ist, dass das Feuer Gottes fiel. Im Ergebnis lesen wir 2. Mose 36, Vers 7. Das Ergebnis ihrer Willigkeit war, und alle Spenden reichten ihnen aus, um die Arbeit zu tun, sodass noch etwas überblieb. Ich meine, oder an anderer Stelle heißt es hier, Mose, bitte sag den Leuten, die brauchen nichts mehr zu bringen. Es reicht, es ist überfließend da. Und das ist der Normalfall einer Gemeinde, in der willige Herzen unterwegs sind. Mach mit, lass dein Herz berühren von der Inspiration, dass Gemeindebau das Projekt Gottes ist in unserer Zeit. Reich Gottes zuerst, das ist eine tolle Herausforderung. Und ich bin überzeugt, wenn ich euch jetzt hier ans Mikrofon lassen würde, ihr würdet mir Dinge erzählen von dem, als du gegeben hast, als du willig warst, als du dein Herz geöffnet hast, wie der Rückfluss in dein Leben erfolgt ist. Das hat dir nicht geschadet. Du bist mit Freude vorgegangen, du hast Freude empfangen. Das hat dir Spaß gemacht, das hat dir Freude gemacht, Gemeinde mit zu unterstützen mit dem, was du hast, mit dem, was du kannst. Ganz bestimmt. Was ist denn nun dein zweiter Punkt, Burkhard? Ja, mein zweiter Punkt ist 35 Vers 10. Und alle, heißt es dann, das ist nur 5 Verse weiter, die ein weises Herz haben unter euch, sollen kommen und alles machen, was der Herr geboten hat. Jetzt hast du den zweiten Punkt. Und das steht da 9-mal, ein weises Herz. Wir haben williges Herz und wir haben ein weises Herz. Das Herz wurde willig, Spenden zu bringen, Sachspenden, Kuchen, Schrauben, Zeit, Mühe, um es zu investieren in das Reich Gottes, um es herbeizubringen. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig und genauso wichtig, wir brauchen auch ein weises Herz, um daraus etwas zu machen. Das ist auch wichtig. Wir haben Gold und daraus musste ein Leuchter geformt werden. Gott hat nicht genau gesagt, wie der Leuchter auszusehen hat, Granat, Apfel. Aber wie das am Ende war, wissen wir doch gar nicht. Dann gab es Stoffe, da wurde ein Gewand rausgenäht für den hohen Priester. Wie die Nähte verlaufen, das hat Gott nicht gesagt. Wir brauchen ein weises Herz, um das, was wir haben, umzusetzen. Das ist ganz wichtig, um etwas draus zu machen. Es wurde Holz geliefert und daraus wurden Schnitzereien gemacht. Gott lieferte das Bild, Gott lieferte das Muster, Gott lieferte die Inspiration, aber er lässt sehr viel Freiraum zur Gestaltung. Auch unter uns. Gott liefert das Maß, zum Beispiel sagt er, ihre Vater und Mutter. Wer von euch möchte lange auf dieser Erde leben? Das ist das erste Gebot mit Verheißung. Ich möchte auch gerne sehr lange leben und werde das auch. Ich habe gesagt, Gott zeigt mir das immer wieder. Doch, das wird so sein. Aber es gibt eine Voraussetzung, dass ich Vater und Mutter ehre, oder? Das ist eine ganz einfache Sache. Das ist das Maß. Wie du es ausfüllst, dazu brauchst du Weisheit. Wie du deinen Vater und deine Mutter ehrst. Das ist dein Ding und dazu brauchst du Weisheit. Und die wird dir Gott auch geben, ein weises Herz. Dass du es machen sollst, ist unumstritten. Das ist für mich unumstritten. Ich habe noch eine Mutter und ich weiß, wovon ich rede. Sie zu ehren. Hier an dieser Stelle darfst du anfangen zu träumen von unserer Gemeinde. Du darfst sagen, ich kann nähen, ich kann backen, ich habe Geld, ich habe Zeit, ich kann mit Computern, ich kann hier, ich kann da. Wo und wie kann ich das einbringen? Hier ist es. Und dann wird es andere geben, denen Gott die Weisheit gegeben hat, wie wir das hier in der Gemeinde umsetzen. Aber komm mit dem, was du hast. Komm mit dem, was du bist. Und Gott wird auch die weisen Herzen in unserer Gemeinde geben. Einige wird Gott mit Namen benennen. Das machst du ja manchmal, dass du dann sagst, also die Person ist jetzt zuständig für den und den Bereich. Das ist dann mit Namen benannt. Das gab es damals auch. Zwei Werkmeister hatten das Werk unter sich. Die waren sehr kreativ und haben sehr viel gekonnt und haben das auch gemacht. Vieles ist mit Namen benannt, aber die wenigsten werden eigentlich mit Namen genannt. Es werden eigentlich nur führende Persönlichkeiten mit Namen berufen. Aber die komplette Arbeit wird mit denen doch gemacht, die merken, oh, da ist ja ein Stück Weisheit gewachsen. Ich verstehe jetzt, wie etwas umzusetzen ist. Und jetzt kommst du wieder ins Spiel. Überlass es nicht nur den anderen. Fang an zu träumen, was Gott tun möchte. Weisheit heißt, das aufzunehmen und etwas daraus zu machen, was andere und was du hast. Und jetzt verstand ich auch, warum die Einteilung so einfach ist, ein williges Herz zu haben und ein weises Herz zu haben, um etwas draus zu machen. Es braucht willige Herzen unter uns, es braucht weise Herzen unter uns. Und unsere Hausgruppenleiter und andere Leiter werden sehen, Träume werden wahr. Es wird nicht nach Schema F gehen, es wird nach dem gehen, was Menschen unter uns mitbringen. nach dem wird es gehen, was wir zusammen erreichen dürfen. Und da bitte mal das Bild, was ich euch mitgebracht habe, ein Werk meines Enkels. Bitte, das ist ein Werk meines Enkels. Was haben wir hier? Ja, Aaron, nein. Wir haben hier einen sogenannten Kopffüßler. Ja, die Kinder fangen ja an, so zu zeichnen. Das ist also das Bild eines Dreijährigen. So sehen manche Menschen Gemeinde. So sehen manche Menschen Gemeinde. Genau das, dieses Bild steht ihnen vor Augen, wenn sie an Gemeinde denken. Sie denken, ich habe doch Jesus als mein Haupt und da bin ich dran und jetzt geht das los. Was vergessen sie? Sie vergessen den Leib. Ihnen reicht, wenn sie mit Gott in Verbindung sind, was interessiert mich denn der Leib? Ich habe doch mein Haupt. Ich bin doch mit dem Haupt verbunden und das ist doch okay. Und dieses Bild schwebt manchen vor Augen. Und was Gott zeigen möchte, ist genau andersherum, du brauchst den Bruder und die Schwester zur Verwirklichung deiner Projekte. Wir brauchen dich, die Gemeinde braucht dich und mich zur Verwirklichung der Projekte, weil das, was du tust, ist oft abhängig von der Mithilfe eines anderen und von der Ergänzung eines anderen. So nimm das einfach so mit, dass nicht dieses kindliche Bild von Leib das Bild ist, das die neue testamentliche Gemeinde ausmacht, sondern ein Glied hängt am anderen. Komm, mach mit. Finde den Anfang. Ihr kennt ja die Tesa-Rollen, Tesa-Film. Oh, da drehst du und drehst du dann. Und bis du dann endlich den Anfang findest. Und so drehen wir und drehen und drehen, bis wir endlich den Anfang finden und sagen, Mensch, ich könnte mitmachen. Ich könnte einen Anfang machen. Ich könnte tatsächlich loslegen. Also, ich komme zur Kleingruppe. Ich komme ins Team. Ich bin dabei. Wo sind die Aufrufe? Was höre ich? Wo sind meine Möglichkeiten? Was hat Gott mir gegeben? Ich bringe es ein in die Gemeinde. Gemeindebau, komm, mach mit. Menschen fördern, ich bin dabei. Gesellschaft bewegen, ich bin dabei. Ich mach mit. Und du darfst mitmachen. Und wenn du neu in der Gemeinde bist, mach irgendwie einen Anfang. Geh zu jemandem und sag, wie komme ich weiter in meinem Glauben? Ich habe gerade angefangen, mein erstes Gebet zu sprechen. Ich möchte weiterkommen. Suche ein Gespräch über erste Schritte deines Glaubens. Erkundige dich, wie sehen die ersten 1000 Kilometer aus in dem neuen Auto, das ich jetzt fahre. Wie sieht das aus mit Gott? Und dann fang an und dann evaluier vielleicht mal nach 1000 Kilometern deine ersten Erfahrungen mit Gott, mit anderen. Und bring dich dann mit deinen Gaben ins Gespräch. Sag nicht, Mensch, dass das keiner sieht, dass ich diese oder jene Gabe habe und diese oder jene Möglichkeit habe. Bring es doch ins Gespräch. Bring es ein. Und du wirst feststellen, das, was du mitzubringen hast, ist wichtig. Willige Herzen bringen ein, und zwar Substanzielles, was sie sind und was sie haben. Und weise Herzen unter uns machen etwas draus. Amen.